Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft und nach der Geburt.
Seit ich Mutter bin, merke ich schon, dass es echt krass ist, ein Kind zu haben und den Alltag irgendwie zu meistern. Also es ist auch total schön, ein Kind zu haben, ganz klar. Aber du kümmerst dich jetzt nicht nur darum, dass dein eigenes Leben läuft, sondern da ist noch jemand, für den bist du verantwortlich und zwar rund um die Uhr, komme was da wolle. Und ich bin dann auch oft sehr froh, dass da noch jemand ist, mit dem ich diese Verantwortung teilen kann, und zwar mein Mann. Es ist aber nicht gesagt, dass das immer so sein wird und dass das so laufen muss. Und manchmal frage ich mich schon, wie könnte ich das alles schaffen, wenn ich jetzt alleine wäre, also alleinerziehend? Hi, ich bin Katharina und Host dieses Podcasts. In Deutschland leben rund 1,7 Millionen alleinerziehende Familien mit minderjährigen Kindern. Die meisten Alleinerziehenden sind Frauen. Und eine davon ist Heidi.
Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe, ehrlich. Es war wahnsinniger Druck, ne? Und ich habe ja dann nach diesen 8 Stunden Arbeit und dann nochmal 2,5 Stunden Pendeln, habe ich ja dann nochmal komplett die Kinder. Ne? Der Kleine war ja ganz klein. Ne? Der hat dann sich angewöhnt, in der Nacht aufzuwachen, um mal ein bisschen mit mir Zeit zu haben. Ne?
Heidis Söhne, die sind inzwischen erwachsen, also sie erzählt von ihrer Mutterschaft früher. Ich meine, sie ist immer noch die Mutter ihrer Kinder, aber sie erzählt davon, wie es war, als die beiden groß geworden sind und welche Herausforderungen es mit sich gebracht hat, 2 Kinder alleine großzuziehen, dabei selbst noch beruflich einen eigenen Weg zu gehen und es dabei auch allen recht zu machen, also sich selbst und den Kindern. Und mit ihrer eigenen Erfahrung hat Heidi außerdem eine Stiftung gegründet, Alltagsheldinnen, die Alleinerziehende unterstützt. Aber wir beginnen jetzt erstmal mit der ganz persönlichen Geschichte von Heidi. Du warst in den 90ern alleinerziehend. Kannst du uns mal mitnehmen, wie es dazu kam? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das so nicht geplant war.
Naja, also das Kind war in dem Sinne nicht geplant. Ich hatte eine relativ neue Beziehung angefangen mit jemand aus Süddeutschland, der war auch Ethnologe, so wie ich. Und ich bin dann relativ schnell schwanger geworden und er war halt Bayer und ich war Rheinländerin und da war irgendwie ziemlich schnell klar, dass wir uns zwar mögen, aber dass es schwierig ist, da zusammenzukommen, um jetzt ein Kind gemeinsam großzuziehen. Und von daher war ich dann bei meinem ersten Sohn, der 89 geboren ist, ich selber war 30, war ich dann quasi ab Geburt alleinerziehend und der Vater kam immer mal so alle paar Wochen und hat dann uns besucht. Aber eigentlich war ich alleinerziehend.
Aber dir war es wichtig, das Kind zu bekommen, du wolltest das.
Ja, genau. Das war insofern ganz lustig, weil ich vorher immer so gedacht habe, ach, ich weiß nicht. Ich kam halt so aus der feministischen Bewegung und das war mir schon klar. Ich habe das immer so gesehen, ich muss in die Niederungen der ungewaschenen Windeln hinabsteigen. Und ich hatte ja selber so Karrierewünsche auch und wusste auch, dass das eben sehr schwierig ist, das zusammenzukriegen und dann als Alleinerziehende sowieso. Aber habe mich dann eben das getraut auch, obwohl so mein Umfeld eher so sagte, ja, schaffst du das, das würde ich doch total zurückschmeißen, du bist ja gerade dabei, deine Karriere aufzubauen. Aber ich habe mich dann irgendwie guten Mutes dafür entschlossen.
Ja, ich kann das alles sehr gut nachvollziehen, weil ich sag mal so, ich bin in einer Partnerschaft schwanger geworden, wo es geplant war, aber ich hatte trotzdem natürlich große Ängste, was heißt Ängste, aber mir hat mir viele Gedanken gemacht und Sorgen gemacht. Ich kann mir vorstellen, wenn man schon von vornherein weiß, dass man alleinerziehend sein wird, ist das nochmal eine ganz andere Nummer.
Ja, genau. Das war für mich auch wirklich sehr beängstigend. Und es ist insoweit auch, ich habe immer auch das Bild von meiner Familie mütterlicherseits so im Kopf gehabt. Also meine Urgroßmutter, die so noch im vorletzten mittlerweile Jahrhundert geboren ist, die war eben auch, hat ein uneheliches Kind bekommen, damals Riesenschande, und hat das dann der Mutter gegeben. Das heißt, meine Großmutter ist aufgewachsen in der Vorstellung, dass ihre Großmutter ihre Mutter ist. Und der Mann meiner Urgroßmutter hat die dann nur geheiratet, weil sie ihm schwören musste, kein Mensch wird erfahren, dass sie ein Kind hatte schon, ne? Und das hat dann in der Familie zu ziemlichen Verwerfungen geführt. Also meine Großmutter war furchtbar unglücklich auch darüber, dass sie so abgelehnt wurde von der eigenen Mutter, als sie es dann irgendwann mal verstanden hat. Hat aber selber auch wieder dann mit meiner Mutter sich getrennt und dann noch im Krieg von ihrem Mann und war dann auch wieder alleinerziehend. Und meine Mutter hatte dann eben so ein Bild, so um Gottes Willen auf keinen Fall irgendwie sich trennen und sich sehr bemüht, eine funktionierende Beziehung zu haben, was dann am Ende aber letztendlich auch nicht richtig geklappt hatte. Das heißt, ich war schon so ein bisschen in so einer Tradition, habe das auch immer gesehen, aber dachte so, ja, okay, pass auf, dass du da nicht irgendwie reinrutscht. Und dann letztendlich war ich aber dann, habe ich sozusagen das fortgeführt, ne?
Aber es ist schon interessant. Also ich hatte da auch schon mal eine Folge dazu, wie wir auch geprägt werden. Obwohl man kann das ja nicht voraussehen, aber vieles, was
Nee.
man so erlebt hat und was die Familie und die Mutter und die Großmutter selber erlebt hat, irgendwas macht es auch mit einem. Ja, und diese Folge, die ich da gerade angesprochen habe, die war wirklich auch spannend für mich selbst. Das ist meine Folge 30, das innere Kind. Und da habe ich mit der Psychologin Inga darüber gesprochen, wie unsere eigene Kindheit die Beziehung zu unserem Kind beeinflusst oder beeinflussen kann. Und ich habe mich darin auch selbst auf eine Zeitreise eingelassen, die Inga sonst mit ihren Patientinnen durchführt. Wenn euch dieses Thema interessiert, dann hört auch da gerne mal rein.
Also so, da fing eigentlich auch schon an, dass ich das total ungerecht fand. Also dass meine Großmutter weinte dann noch, ich habe die dann noch im Sterben begleitet, wirklich auf dem Sterbebett darüber, dass sie so abgelehnt wurde, ne? Wo ich so dachte, wie können solche Wunden nur wegen so einer blöden Sache, dass man nicht verheiratet war, ne? Wie kann das ein Leben so wahnsinnig negativ beeinflussen? Da fing das eigentlich schon an, dass ich so dachte, das darf nicht sein, ne?
Kommen wir noch mal zu dir selber. Du hast dann dein Kind bekommen. Wie war so die Anfangszeit für dich, so alleine auf dich gestellt?
Ja, also mein Sohn war heute, würde man sagen, wahrscheinlich von Geburt an ADHS. Das heißt, er hat kaum geschlafen. Ich habe in der Zeit 10 Kilo abgenommen. Ich bin bei jedem Gespräch eingeschlafen. Also ich war super fertig das erste Jahr. Und hatte aber das Glück, dass ich schon quasi ab Geburt in einer Wohngemeinschaft wohnte. Ich konnte mit einer Frau, die auch kurz danach noch ein Kind auch als Alleinerziehende bekam, eine Freundin von mir zusammenwohnen und einer Freundin, mit der ich sowieso schon zusammen gewohnt habe. Das heißt, wir waren so eine Dreierfrauengemeinschaft und das hat natürlich mich wirklich sehr, sehr unterstützt. Und von daher war so bei meinem ersten Sohn, trotz dieser wahnsinnigen Anstrengung, war ich nicht alleine in dem Sinne, ne? Also wir sind sogar so weit gegangen, dass meine Freundin Jackie dann, als sie ihr Kind bekam und wir uns abgewechselt haben, jetzt bei den Säuglingen oder so, sie hat noch weiter studiert, jetzt in der Betreuung, dass ich dann manchmal sie ihren Sohn gestillt hat, sie hat manchmal meinen Sohn gestillt, weil wir ja beide Milch hatten, ne? Und wir kamen ja so beide auch aus der feministischen körperbewussten Bewegung, dass wir solche Sachen auch nochmal so bewusst gemacht haben, dass man da solidarisch auch zusammenarbeitet dann. Ne?
Also wenn ich mir jetzt überlegt, wenn ich in die Zeit zurückgehe, ich bin ja auch 1985 geboren, das war ja schon sehr fortschrittlich, was ihr da gemacht habt. Also das wäre, ist heute teilweise noch so, dass man, wenn man ein anderes Modell hat an Erziehung oder Partnerschaft, dass man komisch angeschaut wird, aber ihr wart ja dann schon echt sehr, sehr weit. Wie haben die Leute da so drauf reagiert?
Ja, das finde ich so. Manchmal geht mir das so, dass ich so denke, wir waren in den 80er Jahren auch, was Umwelt anging, wirklich an dem Stand, an dem viele jetzt heute sind, ne? Also ich bin da mit so Boxen zum Edeka gegangen, habe gesagt, ich nehme keine Verpackung und so. Das war in den 80ern, ne? Also wir waren da, glaube ich, an vielen Punkten schon wirklich sehr weit. Und ja, wir waren eigentlich. War jetzt nicht, dass irgendjemand, ich habe das ja nicht mitgekriegt. Also wir haben das sehr selbstbewusst auch gelebt. Und um uns herum, also wenn ich jetzt mal so Kindergarten als so die Normalität, Mainstream so ansehe, war, habe ich jetzt nicht so gespürt, dass die Leute uns deswegen komisch fanden oder blöd, sondern die haben das eigentlich so akzeptiert, dass es eben ein anderes Modell auch ist, ne?
War die in der Stadt oder im Dorf, muss ich jetzt mal fragen?
Ja, genau, das würde ich auch sagen. Das ist wichtig. Also wir haben in einem Randgebiet in Köln gewohnt. Ne?
Okay. Ich stelle mir das nur gerade in meinem Dorf vor.
Ja,
Und
okay.
weil bei uns war das damals, ich habe dann auch nochmal drüber nachgedacht, dass ich wusste, dass wir heute über Alleinerziehend sprechen. Bei uns waren die Eltern auch nicht getrennt einfach. Also heute ist es ja nichts Abnormales, sage ich mal. Aber bei mir früher in der
Ja.
Klasse war das ein Skandal, als bekannt wurde, dass ein Elternpaar sich trennt. Und ich glaube, in meiner ganzen Klasse im Gymnasium war nur ein Kind ein Trennungskind. Und das fand ich da, also jetzt im Nachhinein denke ich mir, das war ja schon krass eigentlich. Also,
Ja.
dass das dann so ein Skandal war, wenn man sich entscheidet, eine Beziehung zu beenden, weil es einfach nicht mehr funktioniert. Also, ja, also es waren schon irgendwie andere Zeiten, würde ich sagen.
Ja, also das war sicher in der Zeit auch, aber wir waren jetzt, also einmal ist auch mal so das Städtische, aber ich muss auch so sagen, meine Freundin und ich, wir kamen wirklich aus der zweiten Frauenbewegung. Und wir haben manche Sachen einfach sind wir dann ganz anders angegangen und wussten, okay, das ist jetzt nicht so normal, aber ne, wir machen das ganz selbstbewusst und wir finden das gut so und waren auch dann gestützt von damals ohne Internet, ne, haben wir dann auch entsprechende Bücher gelesen und haben uns da dann auch so den Support dann geholt. Also wir haben das einfach so selbstbewusst gelebt und dann ist es auch zumindest in den Kreisen, in denen wir uns da am Rande von Köln bewegt haben, auch akzeptiert worden.
Gab es trotzdem auch, also ich kann es mir nicht anders vorstellen, auch Herausforderungen? Also wie war das? Wie hast du gearbeitet? Wie hast du das alles vereinbaren können? Weil ich stelle mir jetzt nur vor, ich arbeite gerade. Ich bin aber auch froh, dass mein Mann da ist. Der arbeitet zwar auch, aber wir teilen uns das irgendwie mit kleinem Kind. Wie hast du das gemacht? Wie war das für dich möglich?
Ja, das fand ich schon, also das war so der Schock für mich. Das habe ich nicht gedacht. Ich dachte immer, ich kriege das hin und das war ja auch so. Aber ich habe nicht diese institutionellen Barrieren, die waren mir einfach, weil ich mich vorher auch nicht damit beschäftigt habe, waren mir überhaupt nicht bewusst. Also jetzt nochmal zurückgebeamt, da waren 3% der unter Dreijährigen hatten einen Kita-Platz. Ne? Es war heute auch Katastrophe. Ich glaube, 330.000 Kita-Plätze gibt es im Moment nicht. Ne? Aber damals war halt diese Unter-3-Betreuung. Das war schon zum Beispiel eine Sache, die machten nicht viele Leute. Ne? Und da war ich schon, dass ich so dachte, warum lässt mich diese Gesellschaft eine gute Ausbildung machen? Ich war halt Ethnologin, das heißt, ich hatte studiert, ne? Und dann sagen sie quasi, ab dem Kind gehst du nicht mehr arbeiten. Ne? Dann dachte ich, dann sollen sie es doch von vornherein machen. Dann sollen sie Frauen machen, die gebären und Frauen, die nicht gebären. Ne? Aber das ist doch jetzt ein Fake, was sie machen. Ne? Also ich war wirklich sehr wütend. Und hatte dann Glück, weil gerade da bei uns in der Siedlung eben von der katholischen Kirche was aufgemacht wurde. Und damals gab es dann so besondere Sozialpunkte, wenn man alleinerziehend war. Und da sind dann unsere beiden Söhne dann reingekommen, ne? Also von mir und meiner Freundin.
Aber voll arbeiten war wahrscheinlich trotzdem nicht drin.
Nein, wir konnten nicht voll arbeiten. Also sie hat ja studiert und ich habe selbstständig gearbeitet. Und dann muss man sagen, an der Stelle war das damals, manche Sachen waren besser und manche waren schlechter. Also zum Beispiel, ich habe dann kein Elterngeld. Das gab es noch in der Weise nicht. Also dass man davon leben konnte. Das heißt, man musste Sozialhilfe nehmen. Und dann bin ich bin immer viel in Beratung gegangen, weil ich dachte, ich weiß das alles nicht. Und meistens auch zweimal in verschiedene. Und dann haben mir dann auch so Sozialverbände gesagt, es gibt Sozialhilfe nicht für Alleinerziehende, weil dann fällst du zurück auf die Elternfamilie, ne? Also auf deine Familie. Die sagen, die müssen für dich sorgen. Und das ist natürlich furchtbar, ne? Wenn du dann als Mutter wieder zu deinen Eltern gehen musst und sagen musst, ihr müsst mich jetzt nochmal durchbringen. Das wollte ich auf keinen Fall. Und dann haben die eben immer gedacht, ja, dann, ne, du bist ein Typ, der kann bestimmt das mit Klage durchbringen. Aber ich habe dann das anders gemacht. Ich habe mir den Leiter von der Sozialbehörde, dann habe ich mir einen extra Termin geben lassen. Dann trank ich mit dem dort ein Tässchen Kaffee und habe dem dann gesagt, das geht gar nicht. Und dann hat er gesagt, ja, man kann ja so sagen, das sind zerrüttete Verhältnisse, sie kriegen das durch. Ne? Also ich habe so quasi eine, aber normalerweise war es nicht möglich und das war schon wirklich eine große Einschränkung auch für Alleinerziehende. Das heißt, ich habe erstmal von der Sozialhilfe gelebt und dann habe ich dann eben hinterher freiberuflich gearbeitet. Aber wie gesagt, das System war so, dass man eher immer wieder auch mal so wechseln konnte von Arbeitslosigkeit dann wieder in die Arbeit und man konnte dann auch, wir haben zwar sehr einfach gelebt, aber es war möglich, sich so auch zu finanzieren.
Wie war denn deine finanzielle Situation, würdest du sagen, damals?
Ja, das fand ich auch ziemlich ungerecht. Also wir waren wirklich sehr knapp. Das ging halt, weil wir durch das gemeinschaftliche Wohnen eben auch viele Ressourcen teilen konnten, ne? Also musste nicht jeder einen Staubsauger haben und so weiter, ne? Wir haben gemeinsam auch gekocht und das hat das ermöglicht, dass ich irgendwie mit dem Geld dann einigermaßen ausgekommen bin. Noch eine Sache, die mich damals auch sehr geärgert hatte, das gibt es Gott sei Dank auch nicht mehr so. Es wurde immer automatisch geprüft, ob das Kind einen Vormund braucht, ne? Also du wurdest quasi als alleinerziehende Mutter nicht so angesehen, dass du jetzt das Kind selber gut vertreten kannst. Und wenn das Jugendamt dann, sagen wir mal, zu der Schlussfolgerung gekommen wäre, ich brauche einen Vormund, wäre ich, glaube ich, ziemlich ausgeflippt, aber die haben dann irgendwie davon abgesehen. Aber das waren so Sachen, dann dachte ich so, das kann ja jetzt auch nicht wahr sein. Warum werde ich als Mutter so wenig ernst genommen? Ne? Was gut war, so Sorgerechtsstreitigkeiten, die ja heute, wie ich so mitkriege, das Leben von Alleinerziehenden sehr stark auch beeinflussen, die gab es Gott sei Dank damals noch nicht so stark. Oder ich habe das nie mitgekriegt, dass sie da waren. Das hat eben das Leben auch wirklich sehr vereinfacht. Ich musste jetzt niemand fragen, in welche Schule geht das Kind, darf das Kind geimpft werden oder so, ne? Also das war, ich hatte halt das alleinige Sorgerecht und das hat das Zusammenleben wirklich total erleichtert mit dem Kind dann auch, ohne dass der Kindsvater dadurch jetzt dann ausgeschlossen war, ne?
Heißt es aber, dass der Kindsvater auch nichts bezahlt hat, oder hast du von dem Geld
Doch,
bekommen?
der hat etwas bezahlt, also so ein Minimum hat er bezahlt, ne? Aber ja, genau.
Okay. War aber sonst nicht so wirklich Teil eures Lebens.
Nein. Ich weiß noch, dass er ganz am Anfang mal reinkam, da lagen die zwei Kinder dann halt so nebeneinander, ne? Im Körbchen. Und dann kam er wieder zurück und sagte, welcher ist denn jetzt unserer? Sag ich ja, der Linke. Okay, ja. Dachte ich, okay, das zeigt, ist nicht ganz so vertraut. Ne? Aber er hat dann auch hinterher im Urlaub oder so, hat er dann, konnte das Kind dann, mein Sohn dann auch immer da eine Zeit verbringen. Ich habe ihn dann runter nach Süddeutschland gebracht und so. Also er hat schon so ein bestimmtes Maß an Beziehungen auch aufgebaut. Ne?
Und immer noch, oder?
Der ist jetzt verstorben, ja, aber ja. Es wurde eigentlich, wie der dann größer wurde, wurde es dann auch noch mal intensiver. Dann hat er auch noch mal deutlicher so gemerkt, dass wir sind dann auch noch mal, als mein Sohn 5 war, sind wir noch mal dann zusammen ins Ausland gegangen. 5, da war ich Entwicklungshelferin in Kamerun. Und das haben wir dann zusammen gemacht, weil wir so gedacht haben, okay, wir schaffen das nicht in Deutschland, vielleicht schaffen wir es im Ausland.
Also er ist mitgekommen, der Vater.
Genau, wir sind dann zusammen ins Ausland gegangen und dann hat sich natürlich, also mein Sohn hat dann am Anfang gesagt, ist er immer hier? Sage ich ja, jetzt erstmal. Ne? dann hat sich natürlich auch die Beziehung dann nochmal anders aufgebaut. Ne?
Jetzt müssen wir aber noch weiterreden. Du hast ja noch mal ein Kind bekommen.
Genau, das habe ich dann mit einem Kameruner bekommen, weil das dann doch nicht so geklappt hat da im Ausland. Und habe dann meinen zweiten Sohn mit einem kamerunischen Mann bekommen. Und das war dann 9 Jahre später. Das war auch deswegen, weil mir klar war, ich wollte zwar immer gerne 2 oder 3 Kinder haben, aber mir war klar, wenn ich das so alleine machen muss, dann geht es mit 2 Kindern, werde ich das überhaupt nicht mehr hinkriegen. Ne? Und es war dann eher möglich, dadurch, dass die Kinder so weit auseinander waren. Aber ich habe mich trotzdem vertan. Also es war super anstrengend. Das war dann eben nicht das Doppelte, sondern es war wirklich potenziert. Ne?
Und die Beziehung hat dann aber auch nicht gehalten, oder wie war das?
Nee, die hat auch nicht gehalten. Aber ich muss jetzt mal so sagen, es ist nicht so, dass ich jetzt so sage, oh, irgendwie die bösen Männer oder ich bin so enttäuscht, sondern ich muss sagen wir mal, unbewusst habe ich mir, glaube ich, auch immer solche Beziehungen gesucht, wo eigentlich das von außen schon deutlicher war, als ich es vielleicht gesehen habe, dass das jetzt nicht so eine nachhaltige Perspektive hat. Und von daher, wahrscheinlich hat es mir in einer bestimmten Weise auch gepasst. muss ich dazu sagen. Und auf der anderen Seite habe ich aber die ganzen Einschränkungen, die mir eben auch gesellschaftlich gemacht wurden, die fand ich wirklich dann sehr, sehr schwer zu tragen. Ne?
Was meinst du genau mit Einschränkungen, also als Alleinerziehende mit zwei Kindern?
Ja, also wie die Kinderbetreuung war, dass sie nicht ausreichte. Ne? Also ich habe zum Beispiel nach dem zweiten Sohn, dann habe ich gedacht, boah, jetzt habe ich ein weißes und ein schwarzes Kind. Ne? Ich habe von zwei verschiedenen Männern, da war dann schon sowas wie auch gesellschaftliche Beschämung drin, ne? Dass ich so dachte, boah, wie kommt das jetzt an? Wie sehen mich die Leute? Ne? Das war dann ja in den 90ern. Ne? Da war ich schon dann so ein bisschen verunsichert und dann dachte ich so, ich muss jetzt irgendwie wenigstens dann so über beruflichen Status, ne, das so ein Stück aufheben, weil ich dachte, ich will nicht, dass die Kinder darunter leiden, ne, dass man so sagt, was macht denn da deine Mutter, ne? Und dann bin ich, habe ich mich kurz nach der Geburt als Geschäftsführerin beworben. Und in Vollzeit, ne, 5 Monate nach der Geburt und mit einer Pendelzeit von 3 Stunden. Und es gab keine Kinderbetreuung, ich musste alles privat bezahlen und habe dann quasi die Hälfte von meinem Einkommen nur für die Betreuung ausgegeben. Und als ich dann einen Kindergartenplatz kriegte, war auch das mit dem Pendeln. Ich meine, ich war manchmal auf der Autobahn einfach im Stau, ne? Und ich bin dann zum Teil, ich habe wirklich verrückte Sachen gemacht. Ich bin dann rückwärts Auffahrten runtergefahren, damit ich nicht in den Stau kam, weil ich wusste, es gibt so einen Ärger im Kindergarten, wenn ich zu spät komme. Und kam dann da schweißgebadet 3 Minuten zu spät. Und dann sagte die Kindergärtnerin, das reicht jetzt. Und ich dachte, du weißt nicht, aus welcher Hölle ich gerade komme, um hier 3 Minuten zu spät zu kommen. Ne? Also das waren schon wirklich auch eben die Arbeitsstelle war so, dass ich sie nur gekriegt habe, indem ich geschwindelt habe und nicht gesagt habe, dass ich alleinerziehend bin. Und das heißt, ich konnte da auch auf überhaupt gar keinen also Verständnis dann hoffen. Ne? Und das waren schon Sachen, die wirklich sehr, sehr schwierig waren.
Nur um es nachzuvollziehen, das war dann als aber wieder in Deutschland. Du bist dann nach Deutschland zurückgekommen.
Ja, ganz
Ja,
genau.
und warst dann mit beiden Kindern hier allein.
Genau, in Köln dann, ja.
Genau. Also ich finde das krass. Und ich lache jetzt gerade ein bisschen über mich selber, dass ich manchmal Panik bekomme, ob ich mein Kind rechtzeitig abholen kann und ob wir das irgendwie schaffen. Meine Kita ist von meiner Arbeitsstätte 5 Minuten entfernt und schon allein das macht mir immer einen Druck, wenn ich an meinen Tag denke. Schaffen wir alles? Ist mein Mann heute da oder bin ich das? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich auf mich allein gestellt wäre und auch noch so eine Arbeitsstätte so weit weg hätte, wie viel Druck war damals auf dir?
Ja, Wahnsinn. Also ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe, ehrlich. Man sagt das dann immer so, ne? Aber es ist wirklich so, ich weiß es nicht. Also es war wahnsinniger Druck, ne? Und ich habe ja dann nach diesen quasi 8 Stunden Arbeit und dann nochmal 2,5 Stunden Pendeln, habe ich ja dann nochmal komplett die Kinder, ne? Also dem einen musste ich dann bei den Hausaufgaben helfen, der hatte so eine Rechtschreibstörung, ne? Das war dann auch nicht so einfach. Und der Kleine war ja ganz klein, ne? Also der brauchte ja auch noch mal. Und der hat dann sich angewöhnt, in der Nacht aufzuwachen, um mal ein bisschen mit mir Zeit zu haben, ne? Was ich dann süß fand, aber es war einfach, ne? Ich weiß nicht genau. Ich habe dann mit Au-pair gearbeitet, ne? Das war dann die Tante, die aus Kamerun über Au-pair hingekommen ist von meinem zweiten Sohn. Dann ging es so ein bisschen besser, aber es war immer noch so. Also ich erinnere mich noch, wie ich eine Prüfung dann vom Ministerium hatte. Wir waren so relativ hoch angesetzt da, wo ich gearbeitet habe. Und dann rief die mich immer an und das Kind hatte Masern, glaube ich, ne? Und dann sagte die, du musst kommen, dem geht's wirklich schlecht. Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe hier eine Prüfung, ich kann nicht, ne? Und dann hat sie gesagt, ja, aber der schreit die ganze Zeit nach dir, ne? Und dann habe ich gesagt, ich kann hier nicht weg, du musst das noch irgendwie aushalten, ne? Und das waren so Situationen, die tun mir im Nachhinein auch wirklich leid, was ich da sozusagen einmal von der Tante, ne, verlangt habe, aber auch von dem Kind. Ich weiß noch, dass ich dann nach Hause kam und er lag auf ihr drauf und war total verkrampft in ihren Locken da, ne, in den geflochtenen Locken und hatte sich da reingekrallt und die lagen beide total erschöpft auf dem Sofa und schliefen. Und dann dachte ich so, oh Mann, ne, alles für so eine blöde Prüfung, ne, also wo auch wirklich dieses so Care-Arbeit und die Erwerbsarbeit, Die sind da so zusammen gegeneinander gestoßen. Das war wirklich, fand ich dann auch nach 4 Jahren, habe ich gemerkt, ich gehe jetzt sowas in Burnout rein, dass ich das dann doch gekündigt habe dann.
Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das schon krass, wenn man Heidi so zuhört, wie sie da erzählt, was sie alles geschafft hat und organisiert hat. Das hat echt meinen ganzen Respekt verdient. Und auch wenn ich meine Situation jetzt absolut nicht mit ihrer damals vergleichen will, dieses Gefühl, das kann ich schon sehr gut nachvollziehen. Also man macht irgendwas wichtig Berufliches zum Beispiel, wie sie jetzt mit ihrer Prüfung, und kann da nicht beim Kind sein, das in dem Fall jetzt auch noch krank war. Und fragt sich dann, ist es das wirklich alles wert? Ich habe gerade auch oft solche Situationen mit mir selber zu kämpfen dann auch und merke, dass man sich irgendwie selber gerecht werden will, aber auch seinem Kind. Und das ist wahnsinnig schwierig manchmal. Und ich habe da oft ganz emotionale Momente. Hast oder hattest du ein schlechtes Gewissen auch manchmal deinen Kindern gegenüber?
Ja, klar. Also vor allen Dingen, weil ich so viel gearbeitet habe, hatte ich schon das Gefühl, das ist so viel. Ich habe dann eben auch zum Teil eben versucht, die Zeit, wo ich nicht da bin, dass die auch Spaß hatten, ne, in der Betreuung einmal. Aber es war so, einmal so war so eine Situation. Es gibt ja immer so Familien im Kindergarten, die sind bei den Kindern so besonders gelten, die als erstrebenswert, da mal Nachmittag hinzugehen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ne?
Doch, ja.
Ne, die sind so, weiß ich nicht, haben cooles Spielzeug oder ich weiß nicht was, die Eltern sind reicher oder so. Ne? Und da war so eine Familie, da wollten alle immer unbedingt hin und mein 4-jähriger zweiter Sohn eben auch. Ne? Und dann war ich total froh, dass die Mutter dann zu mir gesagt hat, die war nämlich nicht alleinerziehend. Das war also nicht reziprok, was ich da machen konnte. Ne? Ich konnte ihre Kinder, brauchte sie nicht, dass ich die jetzt auch mal dann betreut habe. Und dann dachte ich, habe ich dann zu meinem Sohn gesagt, boah, super, da kannst du jetzt immer am Donnerstagnachmittag nach dem Kindergarten hingehen. Und dann hat er mich nach 2 Wochen angerufen und hat gesagt, ja, ich wollte dir sagen, es klappt nicht. Und dann dachte ich so, ah, der war vielleicht frech oder so. Ne? Und dann sagt sie so, nee, ich komme mir vor wie so ein Kindergefängnis. Der kommt rein, setzt sich auf den Stuhl und spielt nicht und guckt keinen an und so. Ne? Und dann sage ich, wieso denn nicht? Und dann sagt sie so, ja, wenn ich den dann frage, sagt er, ich warte, dass ich abgeholt werde. Ne? Und dann hat er sich einfach sozusagen verweigert, ne? Weiter nochmal nach den 8 Stunden Kindergarten nochmal weiter fremdbetreut zu werden. Ne? Und dann, das waren schon so Sachen, die haben mir echt auch einen Stich gegeben. Ne? Und ich habe dann auch versucht, eben Sachen zu verändern.
Und was waren, hast du das dann hinbekommen? Also stell mir das schwierig vor. Ich meine, du musst es ja auch irgendwie Geld verdienen.
Ja, ich habe es hinbekommen, indem ich uns finanziell wieder runtergefahren habe. Ne? Also ich habe dann eben in Köln eine Geschäftsführungsstelle angenommen mit 30 Stunden, hatte dann plötzlich für mich wahnsinnig viel Zeit, weil die Pendelzeit weg war, ne? Und oder viel kürzer war, ne? Und dann durch die 30 Stunden auch. Und dann konnte ich auch ein bisschen mehr Zeit mit den Kindern dann verbringen. Ne? Aber das führte dazu, dass wir natürlich weniger Geld hatten. Ne?
Wenn du sagst, weniger Geld haben, es ist ja so, dass Kinder, also meins ist noch sehr klein, aber ich merke schon auch bei Freunden, bei Kindern, die sehen ja auch, was andere haben und wollen dann gewisse Dinge haben. Und wenn man irgendwie dann unterwegs ist, dass man irgendwas kauft oder musstest du deinen Kindern auch manchmal sagen, das geht bei uns nicht, das kann ich dir jetzt nicht kaufen, das kann ich dir nicht bieten?
Ja, klar, da waren die dran gewöhnt. Und also für mich war mal so das Schlimmste, dass da war der internationale Kinderrechtetag, ne? Der ist, glaube ich, immer im September. Und da sind wir immer hingegangen, das war immer an einem Sonntag. Und dann hat in so einer Lotterie der Jüngere von meinen Söhnen den Hauptpreis gewonnen. Ne? Und Hauptpreis war 100 Euro Beteiligung an einem Centerpark. Ne? Und dann haben wir uns natürlich super gefreut, auch super. Ne? Und dann habe ich halt geguckt im Internet und dann kosteten die halt schon 500 Euro. Ne? Der billigste und dann irgendwie zu unattraktiven Zeiten und ich weiß nicht was. Ne? Und dann habe ich gesagt, das kann ich nicht. Ne? Und dann sagte der, ja, aber ich habe doch diesen Preis. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, aber den können wir sozusagen nicht einlösen, ne? Weil ich das andere Geld nicht zahlen konnte. Und das war schon, fand ich echt heftig auch, ihm das so sagen zu müssen. Und ich habe mich auch selber da nicht gut gefühlt. Aber es war halt einfach so. Und ich war in der Zeit auch in dem Familien, ich war kundige Bürgerin oder wie das heißt, so im Familienausschuss der Stadt Köln. Und dann habe ich gesagt, ich finde das unmöglich, dass in der Stadt mit so viel Kinderarmut wie in Köln solche Preise, erster Preis ist, ja, wo man so viel Geld braucht, ne, um den überhaupt einlösen zu können. Und dann weiß ich noch, dass der Stadtdezernent dann zu mir dann gesagt hat, Frau Thiemann, meine Kinder hatten so viel Spaß im Center Park, ich kann sie nur ermutigen, das zu machen. Der hatte das gar nicht verstanden, ne? Und das ist das so, was auch so für mich oft so Mittelschicht auch ausmacht, ne? Die können sich überhaupt nicht vorstellen, ne? Also zumindest gut situierte Mittelschicht, was das bedeutet, dass man eben 500 Euro eben nicht hat, ne? Und das war dann richtig so, der ganze Saal hat dann geschwiegen, weil es wirklich so richtig deutlich rauskam, ne? Dass da jemand, der sich sowas nicht vorstellen könnte, dass so einer, in dem Moment war ich ja so marginalisiert, ne? Dann sagt, so quasi, essen Sie doch Kuchen, wenn kein Brot da ist. Ne? Also so.
Das Problem Kinderarmut, von dem Heidi da spricht, sollte man übrigens auch bei uns in Deutschland nicht unterschätzen. Laut aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts war 2023 jedes siebte Kind in Deutschland armutsgefährdet. Und laut der Kinderrechtsorganisation Save the Children ist sogar jedes fünfte Kind in Deutschland von Armut betroffen. Die entsprechenden Quellen und Links habe ich euch in die Shownotes gepackt. Ist dir das öfter passiert, dass man nicht so das Verständnis für dich hatte als Alleinerziehende für deine Situation oder dass man es auch gar nicht wirklich, also was heißt Verständnis, dass man es vielleicht gar nicht verstanden hat und wusste, wie es dir geht?
Ja, schon. Also zum Beispiel meinen Vater erinnere ich mich noch, wenn er mich dann so wirklich abgearbeitet sah, dann hat er so zu mir gesagt, na Heidi, ist schön deine Emanzipation. Der hatte so eine kleine zynische Art, ne? Also der hat das schon gesehen, aber dachte so, okay, die wollte das ja, ne? Und so war es, glaube ich, bei vielen Leuten, dass die so gedacht haben, ja, also anscheinend wollte sie das ja so, ne? Und die haben halt diese strukturellen Einschränkungen. Ich wollte es vielleicht auf eine bestimmte Weise. Ich fand das ja auch gut, das Zusammenleben mit den Kindern. Aber diese Steine, die mir in den Weg gelegt wurden, ne, die wollte ich natürlich nicht. Ne? Und so war das auch bei Freundinnen. Die haben dann gesehen, meine Belastung. Aber es gab halt auch wenig Möglichkeiten, mir zu helfen. Also was sie mir so dann immer vor der Geburt gesagt haben, ja, ich werde dann auch mal das Kind betreuen. Da war dann hinterher doch dann keine mehr da. Und das ist halt auch so, wenn du das nicht kontinuierlich machst, dann findet das Kind ja jetzt auch das nicht so spannend, mit einer Fremden da rumzusitzen. Ne? Und deswegen habe ich zum Beispiel, als eine Freundin von mir und ich schon quasi aus den großen Belastungen raus war, alleinerziehend war und auch sehr unter Druck war, habe ich dann angefangen, das Kind einmal die Woche abzuholen, vom Kindergarten bei mir schlafen zu lassen, am nächsten Tag wieder hinzubringen. Das ist dann eine richtige Entlastung. Ne? Aber das machen halt die wenigsten, ne?
Ja. Und so wird man halt auch zur Bezugsperson. Ich kann es jetzt ja auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn du ein Kind halt, weiß ich nicht, alle 3 Monate mal siehst, dann will das Kind ja auch nicht mit. Also,
Nee,
ja,
ganz genau.
das ist ja auch der
Ne,
Punkt.
deswegen, ja.
Du hast was ganz Interessantes gesagt, das finde ich aber auch echt ein Problem. Also, die hat es sich ja so ausgesucht. So erlebe ich das auch manchmal als, jetzt nicht Alleinerziehende, aber als Mutter. Also, man denkt halt immer, die hat sich ihr Kind ja auch ausgesucht, so. Also muss ich jetzt auch mit den Problemen leben, wo ich mir immer denke, irgendwie finde ich das die falsche Herangehensweise, weil wenn man es Familien so schwer macht, in der Gesellschaft, finde ich das einfach nicht okay. Auch wenn man sich's ausgesucht hat, ein Kind zu bekommen, sollte man doch nicht solche Hürden haben. Wie
Ja,
nimmst du das wahr?
ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, dass die Kinder sind unsere Zukunft und ohne Kinder geht es halt auch nicht weiter. Und ich finde, diejenigen, die diese Arbeit machen und übernehmen, ob Männer oder Frauen, die müssen unterstützt werden von allen zusammen. Ne? Und das ist schon in Deutschland, finde ich, so ein Verständnis ist immer noch schwierig auch. Ne? Also da gebe ich dir recht.
Ich glaube, da sind wir ein bisschen hinterher in Deutschland. Also ich merke, ich sage auch immer, also bin irgendwie, habe ich mich verändert, und durch das ich Mutter geworden bin, weil ich so ein bisschen merke, wie das Bild auch auf Familien ist, egal in welcher Konstellation, ob alleinerziehend als oder mit 2 Elternteilen, ist eigentlich egal. Also ich glaube, Deutschland könnte da noch mehr, aber das ist jetzt nur so meine Meinung.
Ja, also wir haben jetzt gerade zum Beispiel so einen Fall in der Stiftung, wo eine Frau klagt, die unterstützen wir auch gegen ihren Arbeitgeber, weil sie keinen Inflationsausgleich in der Elternzeit bekommen hat. Und die ist auch alleinerziehend, ne? Und in der ersten Instanz hat sie also gewonnen. Und das ist natürlich ein wichtiges Urteil, ne? Weil da viele, nicht nur Alleinerziehende, sondern überhaupt Eltern in Elternzeit davon profitieren könnten. Und die zweite Instanz hat jetzt sich dagegen ausgesprochen mit der Begründung, das wäre eine freiwillige Leistung, Kinder zu kriegen und dann auch alleinerziehend zu sein, ne? Sie hätte doch arbeiten gehen können, wenn sie es anders gemacht hätte, ne? Und das ist schon, ne, so ähnlich, was du jetzt gerade gesagt hast, ne? Also das finde ich wirklich unglaublich, ne? Und da sieht man auch diese Geringschätzung von der ganzen Sorgearbeit und auch von ja auch der Sorgearbeit für Kinder, ne?
Du hast jetzt gerade deine Stiftung angesprochen, da würde ich jetzt auch gerne mal mit dir drüber sprechen. Klar, man kann sich jetzt schon denken, warum du eine Stiftung für Alleinerziehende, die nennt sich Alltagsheldin, gegründet hast. Aber vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie es ganz genau dazu kam. Gab es da irgendwie einen Schlüsselmoment oder wie kamst du da drauf?
Naja, also ich glaube, das hat man jetzt gemerkt. Ich war zum Teil ganz schön wütend auch, ne? Über das, was mir da zugemutet wurde auch, ne? Also nicht, dass ich denke, mir sollte alles abgenommen werden. Ich habe mich schon selber auch verantwortlich für vieles gefühlt, aber eben, ne, an solche Sachen wie fehlende Kinderbetreuung, unzuverlässige und so weiter, das sah ich jetzt schon als nicht meine Aufgabe an. Und diese Wut ist echt so in mir noch geblieben. Und ich war dann in einer größeren Institution, war ich dann hinterher Gleichstellungsbeauftragte. Und dann, obwohl wir damals sehr gute Vereinbarkeitsregelungen gemacht haben, an denen ich mitgearbeitet habe, ich habe da auch immer sehr darauf geachtet, ne, dass also jemand, der Sorgearbeit macht, ob Männer oder Frauen, dass er nicht benachteiligt wurde und so weiter. Trotzdem saßen in meinen Beratungen wieder die Alleinerziehenden, ne, weil entweder wurden sie überfordert, ne, oder unterfordert. Ach, du kannst ja nicht, weil, ne? So war so beides. Und dann dachte ich, das kann doch nicht sein. Wir sind jetzt irgendwie, bei mir war dann das schon 30 Jahre vom ersten Kind aus gerechnet vorbei, ne? Dass wir immer noch dieses Thema so stark haben. Ne? Und dann, als es dann eben die Möglichkeit gab, ich hatte meinen jetzigen Mann dann kennengelernt und in seinem Bekanntenkreis waren mehr Menschen, die auch finanziell abgesicherter waren als jetzt in meinen Kreisen mit Alleinerziehenden vielen, die eben kaum Möglichkeit haben, irgendwie auch sich einen bestimmten finanzielles Polster bilden zu können, habe ich dann gedacht, okay, dann könnten wir doch die mal ansprechen, ob die vielleicht unterstützen, dass es so eine Stiftung gibt. Und ich habe dann ein Konzept geschrieben. Und dann haben wir so 2018 haben wir uns dann so auf die Suche gemacht, wer das unterstützen könnte. Und ja, dann haben auch einige unterstützt und so konnte dann überhaupt die Stiftung aufgebaut werden.
Also ich finde die Arbeit der Stiftung von Heidi unglaublich wichtig, weil sie Alleinerziehenden hilft, auch irgendwie selbstbestimmt ihre Kinder großzuziehen, aber auch zum Beispiel in rechtlichen Fragen. Mir ist auch durch dieses Gespräch nochmal mehr bewusst geworden, vor welchen Hürden Alleinerziehende manchmal stehen. Und wenn ihr mehr über die Stiftung Alltagsheldinnen wissen wollt oder vielleicht in einer Situation seid, in der ihr diese Unterstützung gut gebrauchen könntet, dann schaut doch gerne auch mal in meine Shownotes. Da findet ihr außerdem auch noch ein paar andere hilfreiche Links für Alleinerziehende, die mir Heidi nach unserer Aufzeichnung genannt hat. Was sind denn so die größten Probleme der Menschen, die du mit der Stiftung unterstützt? Also hast du das Gefühl, die haben noch die gleichen Probleme, die du damals hattest, oder hat sich da was verändert?
Ja, also es hat sich verändert. Ich glaube, was du auch so gesagt hast, dass die Anzahl, ne, von Kindern, die entweder unverheiratet, ne, geboren sind, also wo die Eltern unverheiratet sind oder eben wo dann auch die sich getrennt haben, die Eltern, oder die von vornherein alleinerziehend waren. Also in den Städten ist es einfach riesig gestiegen. Also dieses Besondere daran ist, glaube ich, heute nach 30 Jahren nicht mehr, ne? Und Das ist, zumindest in den Städten habe ich das Gefühl, hast du nicht mehr so stark diese Stigmatisierung. Ich will das jetzt nicht für ganz Deutschland sagen, aber ich habe auch gehört, in Süddeutschland, in bestimmten ländlichen Zonen ist das nochmal anders, ne? So, das spüre ich jetzt und höre ich auch nicht mehr so stark, ne? Das finde ich schon mal echt einen, ne, riesigen Vorteil auch. Und das hat für mich auch ganz viel mit so Selbstbestimmungsrecht von Frauen zu tun. Also wie lebe ich meine Sexualität, wie lebe ich mein Leben, will ich Kinder oder nicht, ne? Also dass das wirklich auch nochmal, finde ich, deutlich gestärkt ist, ne? Dann ist der Unterhaltsvorschuss, also das muss man sich mal vorstellen, man hat bis 2017 nur 6 Jahre bekommen. Ich weiß nicht, was nach den 6 Jahren dann anders war, aber
Kannst du kurz erklären für alle, was das bedeutet, die es nicht wissen?
ja, genau, das ist also, wenn der Vater nicht zahlt, oder die Person, die eigentlich Unterhalt zahlen muss, das kann ja auch mal die Mutter sein, wenn das Kind beim Vater ist, dann tritt der Staat in Vorleistung. Und das ist der sogenannte Unterhaltsvorschuss, ne? Und der ist etwas geringer als der, wenn das der Vater oder die Mutter zahlen müsste, weil der Staat das gesamte Kindergeld einbehält, ne? Wenn das der Unterhaltspflichtige sonst zahlt, kann er auch die Hälfte vom Kindergeld zahlen bekommen, weil er ja seinen Anteil dazu gibt, ne? Und der Staat nimmt aber die 100% Kindergeld. Da gibt es auch eine Petition gegen, die wir unterstützen. Und das bedeutet, dass man weniger Geld hat. Aber es gibt immerhin Unterhaltsvorschuss. Es gibt ja in vielen Ländern, also wir fördern ja auch Projekte, zum Beispiel in afrikanischen Ländern, da träumen die von, ne, dass der Staat sozusagen ein nicht zahlendes Elternteil ersetzt. Und das ist seit 2017, wird das bis 18 Jahre gezahlt. Was ich wirklich für eine ganz großartige Weiterentwicklung empfinde, weil damals, als ich die Kinder hatte, war das bis 12 Jahre konnte man das beantragen, bis das Kind 12 war. Und es wurden aber nur 6 Jahre gezahlt. Ne? Also ich fand es komplett absurd, ja, warum dann im 7. Jahr das Kind dann kein Geld mehr brauchte. Und das ist eben, das denke ich, ist nochmal wirklich eine gute Verbesserung auch. Ne?
Dass sich das geändert hat.
Ja, auf jeden Fall.
Das waren jetzt jede Menge Infos und wenn ihr nochmal genauer nachlesen wollt, was es mit dem Unterhaltsvorschuss auf sich hat, unter dieser Folge findet ihr einen Link zum Familienportal des Bundesfamilienministeriums. Da ist das alles ganz gut erklärt.
Und dann auch, dass wir jetzt das Elterngeld haben, ne? Das ist zwar eine Umverteilung gewesen, so wie es jetzt gerade ist, mit dem ein Jahr und dann ausgerichtet nach dem, was man vorher verdient hat. Aber das wird vielen helfen. Es war damals von der Leyen hat das gemacht, also die CDU. Das bedeutete, das ist eigentlich eine Umverteilung gewesen von Leuten, also von Familien, die ärmer waren, zu welchen, die schon einkommensstärker waren. Aber insgesamt ist es natürlich gut, dass es dieses Elterngeld gibt, wobei man eben, wie gesagt, immer sagen muss, dass vor allem die, die auch vorher gut bezahlt wurden, davon profitieren.
Aber wenn wir jetzt nochmal auf die Probleme der Menschen, also der Alleinerziehenden, die sich an deine Stiftung wenden oder die ihr unterstützt, schaut, sind schon die finanziellen Probleme das Größte, oder?
Also würde ich auch sagen, wir haben ein Armutsrisiko bei Alleinerziehenden, also von ungefähr 43%. Das heißt, sie sind entweder arm oder sie sind von Armut bedroht. Und das ist, wenn man jetzt bedenkt, es ist ein Fünftel aller Familien sind alleinerziehend. Das ist schon wahnsinnig hoch, finde ich. Und auch zum Beispiel die Kinder, die Bürgergeld bekommen, dass die 50% aller Kinder, die Bürgergeld bekommen, kommen aus alleinerziehenden Familien. Ne? Also wir haben eine große Kinderarmut da und wir haben überhaupt eine Familienarmut da groß. Ne? Dann ein anderer Punkt, sehe ich die Überlastung, von der ich ja auch erzählt habe, ne? Die sich dann auch zeigt über gesundheitliche Probleme. Man hat eben so wenig Zeit für sich, ne? Dass man eben noch nicht mal Zeit hat, vielleicht zum Arzt zu gehen, obwohl es sein sollte, sich um sich kümmern zu können. Und viele sind wirklich auch Burnout belastet. Das kriegen wir auch immer wieder mit in der Stiftung. Ne?
Du hast das vorhin auch kurz bei dir angesprochen, nochmal kurz zu dir. Hattest du eigentlich einen Burnout oder weil du vorhin meinst, du standest da kurz davor?
Also, ich habe das so empfunden, weil ich kam richtig in so eine Überlastungsdepression auch rein. Keine Ahnung, ob es einer war, ich glaube jetzt nicht. Aber ich stand kurz davor, ja.
Und so geht es vielen aus deiner Erfahrung Alleinerziehenden allgemein.
Ja, es ist einfach viel zu viel und zu wenig Unterstützung auch, ne? Und durch das wenige Geld kannst du dir ja auch so wenig Unterstützung holen. Also es würde ja schon zum Beispiel für viele toll sein, wenn sie sich jemand, der im Haushalt mal hilft oder, ne, oder sauber macht oder so, ne, wenn man sich sowas leisten könnte. Ne. Dann hätte man ein bisschen mehr Zeit für sich oder für die Kinder. Ne. Das sind ja alles Sachen, die kannst du machen, wenn du Geld hast. Ne. Also das ist so, ne. Und wenn du dann die ganze Zeit so am Rande bist wirklich gesundheitlich angeschlagen, dann verdienst du ja auch auf Dauer immer weniger. Also das ist dann leider so ein Teufelskreislauf. Ne? Und dann finde ich auch noch einen Punkt, die Steuerlast, die ist ja höher als bei Paarfamilien und ist im OECD-Vergleich auch doppelt so hoch als im Vergleich von den anderen OECD-Ländern. Das heißt, das ist wirklich absurd, ne? Dass die sowieso schon so wenig haben, dass die dann auch noch so eine hohe Steuerlast haben, ne?
Sind jetzt ganz viele finanzielle Aspekte, die ich auch alle nachvollziehen kann, wenn wir nochmal auf, ich sage jetzt mal, das Gefühlsleben der Alleinerziehenden gehen. Was berichten dann die Menschen oder wie siehst du das selber? Wie schwer ist es denn, wenn man vielleicht auch weiß, also ich kann das auch für mich persönlich sagen, sich zu trennen mit Kind. Ich habe jetzt gerade nicht, also ich will jetzt hier nicht meinen Mann irgendwie hier hinstellen, als würden wir kurz vor der Trennung stehen. Das stimmt nicht. Aber manchmal mache ich mir auch Gedanken, wie wäre das eigentlich? Ist es so leicht, sich mit Kind zu trennen? Oder habe ich da eher auch Angst davor und würde ich es vielleicht nicht so schnell machen wie ohne Kind? Hast du das Gefühl, dass viele auch davor Angst haben, alleinerziehend zu werden oder halt auf sich gestellt zu sein bei einer Trennung?
Also, das ist eigentlich so ein Argument, was ich auch immer sage, dass das eben so wichtig ist, dass die Situation für Alleinerziehende sich verbessert, weil das wirklich Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft hat, ne? Wenn dieses Damoklesschwert der Verarmung so über Trennung, also mit Trennung verbunden ist, wenn man jetzt schon Kinder hat, ne? Also aus Familien sich zu trennen, dann bedeutet das, dass eben auch viele, wie du gerade gesagt hast, ne, einfach Angst haben, sich zu trennen oder zögern, selbst in Situationen, wo sie eigentlich gerne gehen würden, gehen sie nicht oder wo Gewalt ist, weil sie nicht wissen, wie es geht und wie kriegen sie es hin und was bedeutet das für die Kinder, wenn sie dann so plötzlich vor einem finanziell so eingeschränkt sind. Und das, denke ich, ist für insgesamt das Zusammenleben zwischen Männern und Frauen. Ist das einfach ganz schlecht auch, ne? Wenn da so eine Drohung immer in der Luft hängt auch, ne?
Ja. Und was ich mich dann manchmal noch frage, gut, das kann ich mir auch manchmal erklären, weil es vermutlich so ist, dass Männer meist, sage ich jetzt mal, mehr verdienen als Frauen, frage ich mich trotzdem aber immer, warum macht man nicht 50-50? Also warum ist das so selten der Fall, dass Menschen, wenn sie sich trennen, sagen, okay, jeder übernimmt 50-50 die Care-Arbeit?
Ja, das ist ja quasi das Wechselmodell, ne,
Ja,
was du
genau, das
meinst, ne?
Wechselmodell,
Ja,
ja.
genau. Also wir sagen und andere Verbände sagen das auch, dass man immer eigentlich schon vor der Trennung anfangen muss, ne? Es wird in Deutschland eben noch in ganz großem Maße das herkömmliche Familienmodell gelebt, also meistens die Mutter, die sich einschränkt beruflich und den größten Teil der Sorgearbeit übernimmt und der Vater, der dann vor allen Dingen die Erwerbsarbeit macht und auch die Karriere vorantreibt. Und das ist ja, kann man ja machen, ne, wenn man sich darauf einigt und wenn das auch beiden so passt. Das ist eben ein solidarisches System, ne? Ich mache das für dich und dafür bringst du das Geld rein, ne? Aber in dem Moment der Trennung ist dieses solidarische System eben komplett aufgehoben. Und wenn dann eben nach der Trennung, also wenn vor der Trennung, weiß ich, ich sage jetzt mal an der Stelle die Mutter, weil das eben größtenteils immer noch die Mütter sind, weiß ich, 80% der Sorgearbeit gemacht haben, dann ist es sehr schwierig, nach der Trennung dann so ein Modell zu machen. Und es ist eben auch sehr schwierig. Wir sind deswegen auch dafür, dass das von vornherein eben gleich auch aufgeteilt wird, schon bevor man sich trennt. Ich hoffe ja nicht, dass man sich trennt, aber eben schon bei Familiengründung, weil dann auch beide die Möglichkeit haben, ihre Karrieren voranzutreiben. Also wir haben ja dann auch bei einer Trennung nicht die Situation, dass ein Teil ganz wenig hat und der andere steht berufsmäßig gut da. Und von daher ist das so wichtig, dass man von vornherein bei Familiengründung eben sich wirklich Gedanken macht, wenn man also ganz unromantisch sozusagen, ne? So, wie machen wir es denn? Wir wollen beide ein Kind, und das ist ja total schön auch, ne? Aber wie nimmst du denn Elternzeit wie ich? Wie wollen wir es später machen? Ne? Setzt man mal ein Jahr aus und der andere macht, also da gibt es ja verschiedene Modelle. Ne? Oder wenn man sich einigt, ich mache mehr, zahlt man in eine Versicherung ein, ne? Dass der andere anders abgesichert ist. Da gibt es ja immer mehr auch Modelle, die sich genau mit sowas auch beschäftigen. Und solange das nicht so da ist, ist das Wechselmodell eben auch sehr schwierig. Dazu kommt, das funktioniert nur, wenn man sich wirklich gut getrennt hat. Das heißt, wenn man jetzt nicht noch emotional total zerzankt ist, ne? Wenn man miteinander reden kann über die Belange von dem Kind, ne? Wenn man Geld hat. Weil du musst ja quasi in beiden Haushalten quasi eine Ausstattung für das Kind haben. Und dann muss das auch, das kann nicht am einen Ende sein, wenn es eine große Stadt ist und die Wohnung vom anderen ist am anderen Ende. Also das ist bestenfalls sind die Wohnungen auch relativ nah beieinander, um das Kind auch nicht so zu belasten. Also das ist echt, hat viele Voraussetzungen und deswegen sehen wir auch die Vorstellungen der FDP, die das als Pflicht machen wollen, sehen wir sehr kritisch, ne?
Ja, ich weiß, ich kann das alles gut nachvollziehen und auch was du gesagt hast mit, das ist nicht romantisch, das habe ich auch schon öfter gehört, weil mein Mann und ich haben einen Ehevertrag und haben alles schon so geregelt. Natürlich haben wir nicht gesagt, wir werden uns trennen, aber ich denke mir immer, wenn ich schon in so einem emotionalen Chaos bin, in einer Trennung, dann möchte ich nicht noch über sowas reden müssen. Und deshalb war für uns auch klar, weil wir beide auch Karrieren haben, sag ich mal, die ähnlich sind, dass wir auch 50-50 machen, wenn wir uns trennen sollten mit dem Kind. Aber ich kann schon nachvollziehen, dass es bestimmt auch in anderen Fällen nicht so einfach ist wie bei uns. Also das, was du da gesagt hast, finde ich auf jeden Fall nachvollziehbar, ja.
Aber lebt ihr das denn jetzt auch?
50-50, ja.
Ach ja, das ist ja cool, ja. Ja, gut, dann habt ihr ja wirklich sehr gute Voraussetzungen, ne? Also wir erleben halt in letzter Zeit immer mehr, dass dieses Wechselmodell eben auch genutzt wird, weil dann auch nicht gezahlt werden muss. Als ein Sparmodell, ne? Für denjenigen, der mehr Geld hat, in der Regel eben die Väter. Und auch um zum Teil die Frauen dann nochmal, also über die Kinder dann auch nochmal anzugreifen. Und also deswegen muss man wirklich sehr genau gucken, wo passt es und wo passt es nicht, ne?
Ja. Ich habe auch eine Folge gemacht zu so 50-50 und Trennung mit einem Kleinkind. Und das war auch eine anonyme Folge, weil die wollte auch anonym bleiben, weil sie mir in der Folge auch geschildert hat, wie schwierig es ist, auch mit dem Vater von dem Kind, weil die Trennung eben nicht so gut war, genau das, was du gesagt hast, und weil der halt mit ihr auch nicht so umgeht, wie sie sich's wünscht. Also die kommunizieren auch nicht wirklich. Und da dachte ich auch schon, das ist wirklich eine Herausforderung, dann zu sagen, ich gebe jetzt mein Kind 2 Wochen weg, sozusagen.
Ja, meistens ist es eine Woche, ne?
Ach so, okay. Oder eine Woche, ja. Also egal, aber du weißt in der einen Woche vielleicht gar nicht, was mit deinem Kind ist, weil du mit deinem Ex-Partner nicht das Verhältnis mehr hast. Und das finde ich schon auch krass und ja, also schwierige Situation auf jeden Fall. Und wenn ihr euch für diese Folge interessiert, Trennung mit Kleinkind, das ist meine Folge 24, hört auch da gerne mal rein. Da beschreibt meine Gesprächspartnerin Julia auch ganz gut das Wechselmodell, über das wir gerade ganz lange gesprochen haben, warum sie sich dafür entschieden hat, aber auch welche Probleme bzw. Anstrengungen dieses Modell bedeuten kann.
Also das ist leider öfter an diesen Stellen, dass manche Sachen hören sich so modern an, ne? Und auch sexy, ne? Wir von den Interessen der Alleinerziehenden, wir hören uns immer so unsexy an, ne? Aber das hat damit zu tun, dass dass diese Vorstellung, ne, man wechselt das so 50%, die gehen halt davon aus, dass wir jetzt schon so gleichberechtigte Modelle leben, ne? Und dass auch die Möglichkeiten für Männer und Frauen eben ähnlich sind, ne? Und dass jeder sich gut in dem System entwickeln kann. Aber wir leben noch in einem System, wo immer noch Gewalt gegen Frauen sehr stark ist, ne? Wo immer noch wir einen Pay Gap haben, also dass Frauen weniger bezahlt werden als Männer, weniger Karrieremöglichkeiten haben. Wir leben in so einem System und dann sind solche Sachen wie 50-50 sind eben für diejenige, die, ich sage jetzt mal, die schwächer ist, ist eine Benachteiligung dann eben, ne?
Ja.
Weil das System, das was dahinter liegt, auch nicht gleich ist, ne?
Ja, ich kann das gut
Verstehst du, was ich
nachvollziehen.
meine?
Ja, es war wahrscheinlich von mir. Ich habe die Frage ja bewusst gestellt, aber vielleicht auch so ein bisschen. Ich habe natürlich meine Situation betrachtet. Und bei uns ist es so, dass wir erstens mal 50-50 jetzt schon leben und zweitens mal ähnlich verdienen. Also kann ich sagen, dass für uns das wahrscheinlich sehr leicht gehen würde.
Ja, genau.
Und im Vergleich zu anderen kann ich deine Argumente total gut nachvollziehen, dass es dann halt eben nicht immer so einfach ist. Und wie gesagt, diese Folge, die ich dazu aufgezeichnet habe, hat mir das auch nochmal gezeigt. Also auch gerade was eine Trennung, wenn man sich nicht gut trennt, bedeuten kann. Du hast jetzt ganz viel aufgezählt, was sich noch ändern muss. Vielleicht kannst du es nochmal zusammenfassen. Es muss auch nicht nur um Geld gehen oder um Politisches, auch so vielleicht unsere Gesellschaft, wie wir damit Alleinerziehenden umgehen. Was muss denn deiner Meinung nach noch passieren, damit sich die Situation verbessert, damit Alleinerziehende vielleicht auch nicht so viel Druck haben?
Also, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen auch, wie kann man jetzt im Freundeskreis unterstützen, ne? Sowas finde ich total wichtig. Oder ich hatte meine Nachbarin, die hat einmal die Woche für mich mitgekocht, ne? Also es sind so die kleinen Sachen, die schon wirklich einen großen Unterschied machen, wenn man jetzt so auf der Freundes- und wirklich individuellen Ebene sind, ne? Oder eben auch einfach mal fragen die Freundin, ne? Wenn man sieht, so, boah, die hat heute wieder dicke Ränder, Ringe unter den Augen, ne? Dass man so sagt, wie kann ich dich entlasten? Ne? Das denke ich, ist schon mal. Und wenn es irgendwie das Gefühl nur ist, da werde ich wahrgenommen in der Belastung dann eben auch. Ne? Das ist das eine. Und auf der anderen Seite finde ich eben jetzt gesellschaftlich, wir müssen wirklich dieses Armutsrisiko verringern. Das fängt eben an, wie ihr das macht, ne? Dass man schon vor der, dass man bei Familiengründung sich schon Gedanken macht, wie wollen wir es machen, dass es gleicher aufgeteilt wird, dass dann nicht eine Person hinterher das Armutsrisiko vor allen Dingen und alleine trägt auch, ne? Und wir müssen aber auch solche Sachen wie Ehegattensplitting, ne? Abschaffen. Also das Ehegattensplitting setzt ja immer noch den Anreiz, dass eine Person in der Familie weniger verdient als die andere, dass alle davon dann profitieren. Aber am Ende bedeutet es eben auch, dass dann die Person, die weniger gearbeitet hat, eben dann auch weniger hat. Und das ist, das wird durch Milliarden jedes Jahr gefördert, das Ehegattensplitting. Und das ist letztendlich keine Familienförderung, sondern es ist eine Eheförderung, weil viele davon profitieren, die eigentlich gar keine Kinder haben, aber viel Geld und eine Person arbeitet halt dann weniger. Und da brauchen gar nicht Kinder dabei sein. Das heißt, wir brauchen wirklich gerechte Steuermodelle, die Familien entlasten, ohne und quasi belohnen, ne, wenn man solche Aufteilungen macht, wie ihr sie eben auch macht. Ne?
Das Ehegattensplitting, das ist tatsächlich immer wieder in der Diskussion. Wenn ihr da nicht so im Thema drin seid, ich habe euch ein paar Links dazu in den Shownotes verlinkt, dann könnt ihr euch ein Bild davon machen. Jetzt habe ich dich das gefragt. Natürlich ist das jetzt aus Sicht auch der Stiftung gefragt. Jetzt würde ich dich gerne noch persönlich zum Abschluss fragen, wie, wenn du jetzt nochmal zurückblickst und vielleicht, weiß nicht, haben deine Söhne dir vielleicht auch mal was gesagt, wie sie das alles wahrgenommen haben? Ich will jetzt nicht sagen, was würdest du anders machen, oder aber was ist so aus deiner Erfahrung, was hast du da mitgenommen als Alleinerziehende? Wie geht's deinen Söhnen damit? Was haben die danach gesagt? Wie war das für sie in der Kindheit?
Also ich habe das Glück, dass meine Söhne eine große Anerkennung haben für die Sorgearbeit, die ich geleistet habe und überhaupt insgesamt für die Familiensituation und dass sie sagen, du hast das super gemacht und ich habe mich, auch wenn es wir mitgekriegt haben, dass es schwierig ist und wir manchmal auch nicht die Sachen gekriegt haben, die wir unbedingt haben wollten oder auch manchmal uns alleine gefühlt haben, weil du so viel gearbeitet hast. Aber wir sehen das, was du geleistet hast und wir sind sehr froh darüber, dass wir deine Söhne sind, ne? Und das ist schon ein tolles Gefühl und das sage ich auch immer den jüngeren Alleinerziehenden, ne? Wenn sie so in Konflikten sind, wir hatten natürlich auch immer wieder Konflikte, dass wenn man die Kommunikation nicht abreißen lässt und dass dann auch hinterher wirklich dann auch so ein größeres Verständnis dann auch von den Kindern hinterher nochmal für die Situation dann da ist, ne? Ja, ich kann jetzt nicht so richtig sagen, was hätte ich denn jetzt anders gemacht. Also vielleicht hätte ich noch mal genauer geguckt, ob man nicht doch jemand findet, mit dem das zu zweit machen kann, in einer guten Art und Weise. Aber ne? Also ist ja immer so ein bisschen auch eine Glückssache und kann man weiß man eben vorher auch nicht. Ne? Ich hätte mich, glaube ich, besser auch noch mal in den Beziehungen selber absichern sollen. Ich war ja bei beiden Beziehungen dann auch nicht verheiratet. Das gibt in einer bestimmten Weise einem auch noch mal mehr Rechte auch. Ne? Also dass man, ich meine jetzt nicht, man muss unbedingt heiraten, aber dass man noch mal so guckt, besser, wie sichere ich mich ab. Ne? Wenn Kinder dazukommen, eben über Ehevertrag. Ne? Das glaube ich, würde ich heute anders machen. Ja.
Gut, dann vielen lieben Dank für dieses sehr offene Gespräch. Danke, dass du heute mein Gast warst.
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, mit dir darüber hier zu reden. War auch für mich interessant, nochmal das alles so zu reflektieren. Und ja, vielen Dank.
Das war meine Folge zum Thema Alleinerziehen. Das war echt schön, dass Heidi mein Gast war, weil sie auch, wenn es bestimmt eine sehr herausfordernde und teilweise auch anstrengende Zeit für sie war, jetzt so stark und entspannt auf mich wirkt. Und ich finde es schön, wie auch ihre beiden Söhne auf ihr Großwerden allein mit Mutter zurückblicken. Wenn ihr mehr über Heidi und ihre Stiftung erfahren wollt, dann schaut, wie schon gesagt, gerne mal in meine Shownotes. Außerdem könnt ihr auch gerne mal auf meinem Instagram-Profil vorbeischauen, muttergefühle.podcast. Da gibt es mehr Infos über meine Gäste, ihre Geschichten und auch über mich. Da freue ich mich übrigens auch, wenn ihr mir folgt, mir schreibt oder meine Beiträge liked oder kommentiert. Und ihr könnt mir auch immer gerne Themenvorschläge zukommen lassen, da ich fürs neue Jahr noch auf der Suche nach neuen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner für meinen Podcast bin. Und solltet ihr nicht auf Instagram sein, gibt es unter dieser Folge auch noch weitere Kontaktmöglichkeiten. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch gerne auch mal eine gute Bewertung auf der Plattform, auf der ihr meinen Podcast hört. Ich wünsche euch jetzt einen guten Start ins neue Jahr und ich freue mich, wenn ihr auch im nächsten Jahr wieder dabei seid und meine Folgen hört. Macht's gut und tschüss. Dieser Podcast ist von mir, Katharina Fuß. Produktion Fabian Siegel. Musik Sebastian Schley. Podcast Station Voice Diana Hörger.
Das war Muttergefühle, der Talk über Tabus in der Schwangerschaft und nach der Geburt.